Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ein Unfall, Blaulicht, Verletzte auf der Straße, Einsatzkräfte und Menschen, die drumherum stehen und gucken. Schaulustige, Gaffer, wie man sagt.
Der klassische Gaffer, der ist einfach irgendwie interessiert an offensichtlich dem Leid anderer, weil anders können wir uns das nicht erklären.
So sagt die Polizei in Oberbayern, später mehr von ihr. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Träger. Es soll mehr Gaffer geben als noch vor einigen Jahren. Auch sollen sie dreister filmen, fotografieren und mitunter auch die Rettungskräfte blockieren. Aber ist das wirklich so? Und helfen höhere Strafen dagegen? Geht es, wie gerade gehört, wirklich um das Leid anderer? Mal ehrlich, wir alle kennen doch irgendwie den Impuls, stehen zu bleiben und hinzuschauen, wenn wir irgendwo Blaulicht sehen, Polizei oder Feuerwehr. Aber warum tun wir das eigentlich? Wir werden es versuchen zu klären und damit fangen wir jetzt an. Thomas Kraus ist sogenannter Einsatzfilmer. Er fährt zu Unfallstellen und Einsätzen der Polizei und Feuerwehr und ja, filmt dort. Die Filme stellt er dann auf seinen YouTube-Kanal Einsatzfahrten und so und verkauft sie auch weiter. Ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich dazu kam, das zu machen.
Ich habe mich halt immer schon so für das Thema Blaulicht interessiert und hatte dann, wie das halt damals war ich vielleicht so 12, 13 Jahre alt, hatte ich halt mal im Internet geguckt, was es da so gibt und dann hatte ich halt eben auch solche entsprechenden Videos gefunden und ich selber komme ja aus Bonn und habe dann aber festgestellt, dass es aus Bonn noch gar nicht so wirklich viele Einsatzfahrten-Videos gibt und dann habe ich mir halt eben überlegt, ja, da mache ich doch mal welche, dass halt eben andere Leute aus anderen Städten oder auch aus Bonn selber sich mal so Einsatzfahrten aus Bonn angucken können, weil es ist ja schon so, dass zum Beispiel die Feuerwehr schon in jeder Stadt ein bisschen andere Fahrzeuge hat, dass da ein bisschen anders die Struktur ist, wie die so aufgebaut sind, womit die so rausfahren. Genau, und das war so dann das Thema, dass ich überhaupt ans Film gekommen bin und ja, die Einsatzstellen, das hat tatsächlich damit angefangen, dass ich halt damals in dem Love Parade Tunnel war, als es da zu dieser Massenpanik gekommen ist.
Das 2010,
war das so, ja. Das war so im Prinzip das erste Mal, dass ich halt ja mehr oder weniger ja ungeplant dann eben an einer Einsatzstelle war und da habe ich dann halt auch gar nicht direkt mit dem Hintergedanken, das dann später so verkaufen zu wollen, halt eben auch ein paar Videoaufnahmen gemacht. Ja, aber da war es dann tatsächlich so, dass ich die dann im Anschluss auch ganz gut verkauft bekommen habe, weil es natürlich nicht so extrem viel Material halt eben gab. Ja, und jetzt, wie gesagt, seit ungefähr 6 Jahren ist es jetzt so, dass das halt mein Hauptjob ist.
Vielleicht kannst du es mal beschreiben. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus?
Also den typischen Tag, den gibt es bei mir im Prinzip so gar nicht, weil ich weiß ja zum Beispiel auch morgens nie, was wird am Tag passieren. Also manchmal ist es so, dass ich halt den ganzen Tag fast gar nichts zu tun habe. Da sitze ich dann zu Hause rum. Konnte mir natürlich auch jetzt nichts vornehmen, weil ich ja vorher nicht wusste, dass jetzt nichts passiert. Ja, manchmal ist es aber auch so, dass ich halt in 6 oder 7 verschiedenen Städten bin, was ich ja dann vorher auch gar nicht weiß, dass ich zum Beispiel bis nach Düsseldorf fahre oder gut, vielleicht auch mal nach Remagen in die andere Richtung. Also sprich, den typischen Tag, den gibt es nicht. Ich sag mal, so ein durchschnittlicher Tag ist, dass ich halt so zu 3 oder 4 Einsatzstellen fahre.
Wie erfährst du davon, wo jetzt deine Einsatzstelle ist?
Da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten. Also so der Hauptpunkt, wo ich die Nachrichten durchbekomme, sind halt die Polizei und die Feuerwehr. Die schicken Presse-SMS, also jetzt nicht nur an mich natürlich, sondern eben an alle Journalisten, Pressevertreter, die sich halt eben in diese Verteiler haben aufnehmen lassen. Also sprich, das macht halt immer die zuständige Polizei, die zuständige Feuerwehr. Da bin ich halt in ungefähr 10 Städten und Kreisen drin. Das heißt, da gibt es dann halt entweder direkt bei Alarmierung oder manchmal auch etwas zeitversetzt, also sprich so 20, 30 Minuten, nachdem die Polizei und die Feuerwehr informiert wurden, halt eben so eine Presse-SMS. Ja, und dann überlege ich mir halt, ne, ob ich da hinfahre, ob sich das halt wahrscheinlich lohnt oder ob ich halt zu lange brauche.
Die Zeit ist bei dir da ausschlaggebend oder wonach entscheidest du das?
Ja genau, also zum einen natürlich die Zeit, es bringt natürlich nichts, wenn ich irgendwo ankomme, dann ist da halt gar nichts mehr oder ist halt schon fast vorbei, aber natürlich auch ein bisschen so nach dem Thema, ne? Also ist es jetzt was Interessantes, ich sag mal, ein angefahrener Radfahrer in Leverkusen ist natürlich jetzt nicht so spannend, sage ich jetzt mal, wie ein Großbrand direkt bei mir um die Ecke, ne? Das ist natürlich klar, wenn jetzt zum Beispiel beide Sachen sind, dass ich mir dann einen Großbrand bei mir um die Ecke aussuchen würde. Oder
also es muss erreichbar halt sein, aber auch die Intensität der Vorkommnisse ist für dich entscheidend.
Genau. Weil, wie gesagt, ich verkaufe das Material ja auch. Das ist ja im Prinzip schon auch eins meiner Hauptziele dabei. Und da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, ne, was braucht der Markt.
Ja, und an wen verkaufst du diese Mitschnitte, die du dann machst?
Ja, im Prinzip an alle Medien, die es so gibt. Also das fängt ja damit an, dass ich halt zum einen Videomaterial mache, dann aber auch Bilder oder auch O-Töne. Also ich verkaufe auch manchmal ans Radio O-Töne durch die Bank durch. Also dpa, regionale und überregionale Medien.
Und du kommst dann da mit deinem Presseausweis hin, die O-Töne kriegst du dann von der Feuerwehr selbst oder sind das dann die Leute, die da am Rand stehen oder wen sprichst du da an, wer ist da zu hören?
Genau, also ich habe einen Presseausweis, genau. Und ja, vor Ort mache ich dann in der Regel immer die O-Töne mit dem Einsatzleiter oder wenn halt einer vor Ort ist, ein Pressesprecher. Was ich halt tatsächlich nicht mache, ist, was ja leider, oder gut, muss halt jeder selber wissen, aber was halt eben viele andere machen, ist, ja, entweder mit Zeugen oder mit Leuten, die das halt eben teilweise dann gesehen haben oder halt tatsächlich auch mit den Opfern selber, wird halt auch gerne genommen von den Sendern, aber das mache ich halt grundsätzlich zum Beispiel nicht.
Weil das dir zu nahe geht oder weil du es pietätlos findest?
Genau, also eher, weil ich ja so pietätlos finde, also nicht, weil es mir zu nahe geht, aber ich mag halt solche Fragen nicht, wenn da jetzt jemand steht, oh, wie schlimm fanden sie denn, dass das Kind da jetzt von dem Auto überrollt wurde. Kann sich jeder denken, dass es nicht so toll ist, ne?
Ich habe da mal reingeschaut. 2 Verkehrsunfälle mit 2 Verletzten in Bornheim kamen gestern, also gar nicht lange her, mit wirklich echt doll geschrotteten Autos. Man sah keine Verletzten mehr, aber halt diese Autos, dann kann man sich den Rest ja eigentlich auch ausmalen. Dann wurde ein Blinder von einem ausparkenden Elektroauto erfasst in Loma, hast du auf deinem YouTube-Kanal. Bei solchen Szenen, ehrlich gesagt, wird mir immer so ein bisschen anders. Wie geht's dir denn dabei?
Ja, am Anfang war das auch noch ein bisschen so, aber wie gesagt, ich mache den Job jetzt seit 6 bis 10 Jahren so in dem Zeitraum und so mittlerweile ist das halt schon so Routine, ne? So wie das halt bei der Polizei oder bei der Feuerwehr auch ist, ne? Wenn man sowas jeden Tag hat.
Aber du filmst ja auch richtig Massenkarambolagen, da sind Verletzte, ja. Da sind Leichen, die du dann später auch unkenntlich machst, aber die sind da, das weißt du, du stehst ja in der Nähe von denen. Da gibt es für dich auch persönlich keine Grenzen?
Nö, also in der Regel nicht, weil ich sehe ja meinen Job auch im Prinzip so, dass ich das halt eben so abbilde, wie es halt eben passiert ist. Ne? Und wenn man natürlich jetzt da selber schon seine Grenzen hat, macht das natürlich die Sache schon schwieriger, das halt eben neutral abzubilden. Natürlich ist es manchmal so, ich habe es ja oft so, dass ich wirklich unmittelbar direkt neben einer Leiche stehe. Klar denkt man sich ja manchmal, ist natürlich jetzt schon ein bisschen doof, dass da jetzt gerade der Tote neben mir liegt. Aber ja, also im Großen und Ganzen versuche ich das wirklich auszuschalten und dann da eben professionell meine Arbeit zu machen.
Und das wird ja sehr nachgefragt. Wie erklärst du dir, dass die Leute auf YouTube sowas spannend finden?
Ja, das ist einfach so ein Ausweichmedium, ne? Also dafür gucken sich jetzt vielleicht weniger Leute irgendwelche Nachrichten auf irgendeinem Sender an, sondern die gucken sich dann vielleicht einfach da meinen YouTube-Kanal. Hier zum Beispiel Leute aus Bonn, weil die halt wissen, naja, bei den großen Unfällen ist er halt gewesen. Und was halt auch viele Leute zu schätzen wissen, ist, dass das bei mir halt auch weitestgehend ungefiltert ist. Also ich mache ja immer relativ lange Videos, also so. Natürlich, was es halt eben hergibt, da filme ich jetzt nicht 3 Minuten, wenn da jetzt nur ein Auto steht. Ne? Und so Nachrichtensender sind ja schon immer so auf 30 Sekunden gekürzt, diese Beiträge in der Regel. Also ich sag mal, gerade für Leute, die sich da auch fachlich ein bisschen mit auseinandersetzen wollen, also zum Beispiel gucken wollen, welche Feuerwehrfahrzeuge waren da, die wissen halt dann ja in meinen Videos, kann man sich das halt in der Regel anschauen.
Wie wird das Ganze denn bei dir online diskutiert? Du kriegst ja sicherlich auch Feedback.
Ja, viele Leute schreiben natürlich hier, finde ich gut, dass du das machst oder ne, cooles Video, wie da eben so die Rückmeldungen sind. Aber natürlich sind da auch immer mal wieder welche bei, die dann halt eben auch schreiben, oh, du Gaffer und warum lädst du sowas hoch? Ne, also es gibt da halt schon so beide Seiten, ne? Das muss man natürlich schon ganz klar sagen.
Mhm. Was ich kurios fand, über dich zu erfahren, ist, du bist jetzt nicht in irgendeinem Flitzer unterwegs, sondern du fährst mit den Öffis, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln da durch die Gegend. Wie kommst du denn zu irgendeinem Autobahndreieck, wo es dann gekracht hat?
Ja, das ist immer ganz lustig. Also grundsätzlich ist es richtig. Ich habe weder ein Auto noch einen Führerschein. Das heißt, also, seitdem ich das jetzt mache.
Fahrrad?
Fahrrad tatsächlich auch nicht. Das wäre mir schon wieder fast zu gefährlich im Stadtverkehr, weil ich weiß ja immer, wie es endet. Ich sehe das ja fast jeden Tag. Und das muss man einfach so sagen. Also die öffentlichen Verkehrsmittel sind ganz klar das sicherste Verkehrsmittel. Ne? Also noch sicherer als Auto zum Beispiel. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, klar, in so einem Autobahnträger ist es schwierig. Das heißt, ich muss immer gucken, wo ist das ungefähr und welche Straßen sind da in der Nähe und vielleicht sogar welche Bus- und Bahnlinien sind da in der Nähe. Und dann fahre ich halt bis dahin, soweit wie es halt geht, ran. Und dann muss ich aber tatsächlich manchmal auch so 2-3 Kilometer noch zu Fuß gehen.
Du bist aber dann, wo auch immer du ankommst, nicht der Einzige, der filmt. Das ist ja auch unser Thema heute. Also Leute gucken mindestens, manche filmen dann auch sogar. Wie erlebst du das? Hat das in den letzten Jahren zugenommen?
Ja, also ich denke mal, zugenommen hat es allein schon dadurch, dass ja heutzutage fast jeder ein Mobiltelefon oder sonst was dabei hat, womit man ja filmen kann. Ich denke mal, vor 20 Jahren hatte nicht jeder irgendeine Kamera dabei. Wobei ich muss halt tatsächlich sagen, gegen dieser ganzen, ja, Gaffer-Geschichten oder was ja auch jetzt teilweise in den Medien recht hochgekocht wird. Also ich erlebe es eigentlich relativ selten, dass da wirklich Leute filmen und dann da auch die Verletzten filmen und auch nicht aufhören, wenn die Polizei sagt, hier jetzt aufhören, ne, oder wie auch immer, so wirklich im Weg stehen. Klar, das hat man auch ab und zu mal, Aber es ist schon relativ selten. Und ich persönlich muss auch sagen, wie gesagt, wenn man da jetzt eben keine Toten, keine Verletzten und sonst was sieht, wenn man da hinter der Absperrung mal eben ein Bild von einem kaputten Auto macht, finde ich das noch relativ okay. Und es ist ja auch nicht rechtlich verboten. Ne? Und gut, ob es dann moralisch okay ist, ist dann wieder die andere Frage.
Naja, ja. Und man muss sich auch die Frage stellen, was passiert bei irgendeinem Angehörigen, wenn der irgendwann mal das völlig zerschrottete Fahrzeug des verstorbenen Onkels irgendwo online sieht. Das hat ja auch dann Auswirkungen.
Genau, also das ist ja bei mir auch so. Ich habe es halt auch, dass mich halt öfter mal Angehörige anschreiben. Da sind die Meinungen aber auch sehr gespalten. Also ich habe es halt tatsächlich oft so, dass dann auch Angehörige mich fragen, hier hast du vielleicht noch mehr Material, wir hätten gerne noch mehr. Zum einen, weil wir wissen möchten, was da genau passiert ist. Wir möchten uns das besser vorstellen können. Oder auch eben, um da noch irgendwas aufzuklären. Also ich hatte beispielsweise das Krasseste, was ich mal hatte. Da ist hier in Bonn am Hauptbahnhof jemand von einem Zug überfahren worden. Und da hieß es am Anfang, das sei Selbstmord gewesen. Also das hat dann auch die Ermittlungsbehörden halt eben so kundgetan. Und im Prinzip durch mein Video ist das dann durch die Angehörigen noch mal ein bisschen so aufgearbeitet worden. Und dann ist halt herausgekommen, dass es gar kein Selbstmord war, sondern dass da scheinbar das Handy von dieser Person auf die Schienen gefallen ist und sie das Handy einfach nur hochholen wollte. Ne? Also das sind halt so Punkte, wo man auch den Angehörigen teilweise helfen kann. Allerdings habe ich es auch schon häufiger so, dass auch Angehörigen dann auch sagen, ja, hier, wir möchten nicht, dass das Video online ist oder bestimmte Szenen. Also das habe ich auch. Ne? Also ich habe da tatsächlich beide Seiten.
Und was machst du dann?
Also das kommt halt immer drauf an. Also wenn man mich da normal fragt und darum bittet, gewisse Szenen oder so herauszunehmen, dann mache ich das in der Regel, weil ich sage, mir ist es jetzt relativ egal, das Video jetzt 8 Minuten oder 7 Minuten 30 online, also ne, lang ist, das ist dann nicht so das Problem oder noch irgendwas nachpixeln. Was ich halt tatsächlich ungern mache, ist Videos komplett rausnehmen, weil ich mir auch da denke, das muss halt nicht sein.
Wie verstehst du dich selber? Du hast einen Presseausweis, aber du bist irgendwie auch jemand, der einfach einen YouTube-Channel hat und es gibt auch Leute, die vielleicht dann kritisch sagen, ja, warum wird das überhaupt gefilmt? Also es gibt so diese Möglichkeiten, unterschiedliche Möglichkeiten auf deinen Job zu gucken. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was treibt dich selber an und wie siehst du dich selber?
Ja, also grundsätzlich ist es so, mich interessiert, wie die Einsatzkräfte arbeiten. Und das, klar, das sieht man halt eben nur bei Verkehrsunfällen. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel gerne Flugzeuge filmen. So, da ist es vielleicht ein bisschen unproblematischer. Mich interessiert eben dieser Bereich. Und ich möchte halt mit meinen Videos auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, halt eben zu gucken, wie die Einsatzkräfte arbeiten. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Gaffer hauptsächlich zu befriedigen, sondern mir geht es da tatsächlich mehr da um diese Technik zu zeigen. Und halt eben, was natürlich eben auch nicht zu vergessen ist, dass es halt mein Hauptjob ist und dass ich damit eben auch mein Geld verdiene. Und das passiert natürlich hauptsächlich durch diese Verkäufe. Ne? Also bei YouTube, das sind vielleicht 10% der Einnahmen, die ich dadurch mache. Aber ne, die Haupteinnahmen erziele ich tatsächlich durch die Verkäufe an Fernsehen etc. Zurzeit ist es auch so, dass ich mehr Archivmaterial als aktuelles Material verkaufe, weil klar, in den letzten 6 Jahren, ich bin jetzt glaube ich bei, ich weiß gar nicht, ich glaube 6.000 Videos oder so. Das Video, was jetzt heute am besten läuft, das war im Oktober 2017, so ein türkische Hochzeitskurse, die direkt bei mir vor der Haustür angehalten haben und noch mit so einer Schreckschusswaffe dann geschossen haben. Also das Video, das verkaufe ich jetzt mehrmals wöchentlich zurzeit.
Thomas Kraus hat uns aus seinem Berufsleben erzählt, er filmt Einsatzfahrzeuge und Einsatzorte, nicht selten auch mit Opfern oder sogar Toten.
Deutschlandfunk Nova.
Zwei Autos sind auf der Autobahn kollidiert. Ein Auto liegt auf dem Dach. Es ist Blut auf der Fahrbahn. Es ist ein schreckliches Szenario. Die Polizei sperrt die Autobahn. Auf der Gegenfahrspur staut sich auch langsam der Verkehr, weil die Leute langsamer fahren, um zu sehen, was da passiert ist. Gaffer, wenn man so will. Es werden mehr laut Kriminalstatistik. Ich habe mit dem Verkehrspsychologen Karl Friedrich Voss gesprochen und ihn gefragt, was uns an diesen Unfällen fasziniert.
Die Gaffer sind eben in der glücklichen Lage, dass sie selber nicht irgendwelche Dinge befürchten müssen, die den anderen vielleicht gerade zuteil geworden sind. Und dann will man natürlich aus dieser gesicherten Position heraus etwas erfahren und das Erfahren dann eben auch möglichst irgendwie sich merken und weitererzählen, um eben das Ganze mit einer Qualität zu verbinden, die es verdient hat, eben solch einen Aufwand zu treiben.
Es gibt immer wieder Berichte, dass auch Menschen, die Filmaufnahmen machen, dann Rettungsarbeiten behindern. Was ist Ihr Eindruck, Ihr Kenntnisstand? Ist das Gaffen mit Smartphone schlimmer geworden?
Das kann man eigentlich nicht sagen. Vielleicht ist es eben eigentlich auch so, dass bei vielen Leuten eben einfach die Gelassenheit fehlt. die nun mal ganz gut zu gebrauchen ist, wenn man eben mit Ereignissen im Straßenverkehr oder sonst wo zu tun hat. Wenn meinetwegen hier ein Feuer in der Altstadt ausbricht, anstatt dass einer einen Feuerlöscher sucht und das löscht, da wird erstmal die Feuerwehr gerufen und dann gucken natürlich auch alle zu, sofern die dann davon aufwachen. Weil Gaffen heißt ja mehr oder weniger eben auch Untätigkeit und das kann man dann in vielen Situationen eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Und deswegen geht das eigentlich eben auch darum, dass man das Verhalten an solchen Situationen, wo eben Leute in Not geraten sind, auch mehr zum Gegenstand von Ausbildung, also als Ergänzung zur ersten Hilfe oder so etwas macht. Also das fehlt eben eigentlich ein bisschen, dass man eben nicht nur sagt, die haben so einen Trieb und können nicht anders, sondern dass sie eben eigentlich nicht so sehr über das Handwerk verfügen, das man in solchen Situationen braucht.
Also man sollte den Leuten eine Handlungsanleitung geben, wenn es geknallt hat oder wenn Menschen hilfsbedürftig sind, dass sie wissen, was sie tun, dass sie auf die Leute drauf losgehen, helfen.
Wenn man jemandem eine Aufgabe gibt an einer Unfallstelle, wo richtig was los ist, wenn es noch so unbedeutend ist, dann kann der sozusagen auch anders damit umgehen, als wenn der völlig unspezifisch einfach nur da steht. Das ist für Menschen eigentlich immer viel schwerer zu ertragen.
Also zum Beispiel höre ich daraus, Teil eines Erste-Hilfe-Kurses muss dann auch sein Verhalten an einem möglichen Unfallort.
Richtig, das ist das, was wir viel zu wenig haben. Die Erste-Hilfe setzt ein, wenn der Verletzte irgendwo liegt und wenn man jetzt aufpassen muss, dass er richtig liegt und dass er irgendeinen Verband bekommt. Aber was vorher alles ist, das ist eigentlich nicht Gegenstand dieser Ausbildung und darum geht es aber gerade. Nicht? Also dass man zum Beispiel die Unfallstelle absichert, das hat also mit den einzelnen Verletzten überhaupt nichts zu tun, ist aber extrem wichtig, dass da nicht noch ein anderes Auto reindonnert. Zum Beispiel.
Vor ein paar Monaten ging ein Video rum von einem Polizisten, der einen Gaffer gefragt hat, ob er die Leiche sehen will. Also er hat die Situation überspitzt, die stattgefunden hat. Da hatte sich jemand angestellt quasi, um einen Blick auf den Unfallort zu haben und der Polizist hat ihn sehr konfrontiert. Ist das eine Art Therapie, die Sie für sinnvoll halten?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn, dann müsste das schon jemand machen, der souverän genug vorgeht. Da sieht der Nürnberger Polizist, damit löst man das Problem nicht.
So der Verkehrspsychologe Karl Friedrich Voss. Und fragen wir doch mal die Polizei, wie sie versucht, dem Problem mit dem Gaffen zu begegnen.
Deutschlandfunk Nova.
Viel Erfahrung mit unserem Thema heute, dem Gaffen an Unfall- und Unglücksorten, hat, na klar, die Polizei. Caroline Hohensinn vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd, das ist die Ecke Rosenheim, hat mir erzählt, wie häufig man dort mit Gaffern zu tun hat.
Je aufregender und größer der Polizeieinsatz ist, umso häufiger kommt das natürlich auch vor. Insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen auf der Autobahn zum Beispiel, wenn schwer beschädigte Fahrzeuge zu sehen sind, wenn viele Polizei und Feuerwehr und Rettungsdienste vor Ort sind, aber natürlich auch, wenn zum Beispiel an einem großen Fest eine größere Schlägerei ist und dann viel Polizei kommt. Also immer, wo viele Beamte sind, ist auch die Gefahr sehr groß, dass wir viele Gaffer haben.
Also mehr Action, mehr Gaffer. Caroline Hohensinn und ihre Kollegen haben inzwischen auch schon ein eigenes Bild des klassischen Gaffers entwickelt.
Der klassische Gaffer, der ist einfach irgendwie interessiert an offensichtlich dem Leid anderer, weil anders können wir uns das nicht erklären. Der findet es toll, dann zum Beispiel ein demoliertes Auto zu fotografieren oder Polizisten oder Rettungskräfte, die da gerade im Einsatz sind. Ja, für uns alle ist das sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Denn was habe ich denn wirklich von einem Foto, wo ein demoliertes Auto und im schlimmsten Fall vielleicht gerade ein Retter ist, der eine Person aus dem Auto rausschneidet? Was habe ich denn da davon? Aber das ist so der klassische Gaffer.
Für die Polizei ist es aber nicht nur nervig und nicht verständlich, sagt sie, sondern Gaffen ist ein ganz klarer Verstoß, gegen den die Polizisten dann auch vorgehen.
Wir versuchen natürlich dagegen anzugehen. Wir hatten jetzt erst am vergangenen Sonntag einen sehr schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A8. Und hierbei ist eine fünfköpfige niederländische Familie verunglückt. Zwei Familienmitglieder sind leider an der Unfallstelle verstorben. Und da war es eben so, dass es den Kollegen von der Verkehrspolizei gelungen ist, etliche von diesen Gaffern auch an Ort und Stelle dann aus dem Verkehr herauszuziehen. Es sind dann einerseits natürlich sehr belehrende Gespräche geführt worden. Es sind Bußgelder in Höhe von 200 Euro verhängt worden. Die wurden teilweise an Ort und Stelle sofort abkassiert. Und die Leute wurden auch aufgefordert, dass Fotos oder Videos, die hier gefertigt wurden, sofort gelöscht werden.
Caroline Hohensinn vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat mir erzählt, wie die Polizei mit Gaffern umgeht und wie sie vor allem auch gegen sie vorgehen kann. Ein Film über das Gaffen, der mächtig Wellen im Netz schlug, hat Elena gedreht und von ihr werden wir gleich mehr darüber hören, was sie alles rund um ihren Gaffer-Film erlebt hat.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht habt ihr den Clip ja selber auch schon gesehen. Drei Mitzwanziger sind im Auto unterwegs und kommen an einer Unfallstelle vorbei. Die Rettungskräfte sind schon da und behandeln eine Person, die liegt auf der Straße reglos. Das Auto im Hintergrund qualmt, es ist ein Totalschaden. Was machen die drei im Auto? Sie steigen aus, machen Fotos, nehmen einfach mal das Equipment der Feuerwehr auch in die Hand und spielen so ein bisschen damit. Das fasst so etwa den Kurzfilm Schaulustige sei kein Gaffer zusammen. Ein Film, der in den sozialen Netzwerken Ende 2017 ziemlich steil ging. Am Ende des Films stellt sich heraus, das Opfer, das dort liegt, ist die Mutter eines der Gaffer. Der Film stammt unter anderem von Elena Walter, die sich des Themas aus freien Stücken angenommen hatte. Einfach weil sie und ihre Kollegen es als aktuell und wichtig ausgemacht haben.
Und dann kam eben die Entscheidung, ja, wir wollen uns erstmal näher mit dem Thema befassen und dann eben das Thema mit einer emotionalen Botschaft an die Öffentlichkeit bringen. Und da haben wir halt zuerst natürlich recherchiert und auch Gespräche geführt mit Feuerwehrleuten beispielsweise. Und da kristallisierte sich dann irgendwann diese konkrete Idee für den Film heraus.
Und du sagst, diese Recherchen, die stattgefunden haben, da habt ihr euch mit Feuerwehrleuten auch unterhalten. Da muss man ja sagen, die Story, die geht echt unter die Haut. Die ist ja auch sehr zugespitzt, so kommt es einem zumindest vor. Die drei, die da an der Unfallstelle auftauchen, setzen sich die Helme von Feuerwehrleuten auf, machen Fotos vom Unfallopfer, wehren sich als ein Feuerwehrmann sagt, ihr müsst hier weg. Ist das noch real?
Also Film ist natürlich immer dramaturgisch zugespitzt, das ist ganz klar, weil nur so bringt er auch die Reaktionen der Zuschauer, die man haben möchte. Aber wir haben halt im Gespräch mit den Feuerwehrleuten schon erfahren, dass er nicht realitätsfern ist, der Film. Sondern es sind wirklich Dinge, die Rettungskräften immer wieder passieren. Dass eben Dinge aus Rettungsfahrzeugen zum Beispiel gestohlen werden. Dass eben auch es Gewalt gibt gegen Feuerwehrleute, dass die wirklich tätlich angegriffen werden. Und eben allgemein halt auch behindert werden und bedrängt werden durch Gaffer, die auch eben Fotos machen und filmen mit dem Handy beispielsweise.
Und das alles immer aus dem Drang heraus, nah an der Sensation zu sein.
Ja, ich denke, das ist so bei den Gaffern so der innere Drang, dass sie halt etwas halt Besonderes sehen, was man nicht alle Tage sieht, ein Unfall zum Beispiel. Und dass dann eben der Impuls, diese Neugier halt irgendwie verstärkt wird. Dass man eben sagt, ja, man möchte jetzt hingehen und Fotos machen und man möchte näher ran. Und über diesen Rausch vielleicht auch wird dann eben vergessen, dass da ja halt ein Mensch zum Beispiel ist, der jetzt vielleicht gerade eine schwere Verletzung hat und eben gerade einen Unfall hatte. Das rückt dann, glaube ich, bei den Leuten sehr in den Hintergrund.
Was für Geschichten wurden euch da noch erzählt, die vielleicht jetzt nicht in den Film ihren Weg gefunden haben?
Ja, also vor allen Dingen gab es von den Feuerwehrleuten immer die Geschichte, dass natürlich Menschen ein Handy zücken an der Unfallstelle und dann eben hingehen und auch sehr nah rankommen an die Unfallstelle und dann, wenn man ihnen dann sagt, ja, gehen Sie jetzt bitte zurück, darauf auch nicht reagieren, weil sie eben sagen, nö, das ist mein gutes Recht, hier jetzt Bilder zu machen und mir das anzugucken und dann eben auch sehr resistent sind gegen eben ja, die Feuerwehrleute, die sagen, nee, macht jetzt bitte mal Platz, wir müssen hier arbeiten.
Der Film wurde ja damals dann auf verschiedenen auch Newsportalen immer wieder hochgeladen und gezeigt und ging viral. Wie ist denn das Feedback darauf ausgefallen?
Also es gab auf jeden Fall sehr, sehr viel Feedback zu dem Film und eine sehr große Diskussion, die da angestoßen wurde, eben gerade in den sozialen Medien vor allem. Und das Feedback war eigentlich grundweg positiv. Also viele Leute haben eben gesagt, ja, der Film hat sie wirklich sehr berührt, zu Tränen gerührt und teilweise und sehr schockiert. Und auch viele Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte haben gesagt, ja, der Film spricht uns so ein bisschen aus der Seele, weil er eben Dinge anspricht, die uns halt wirklich belasten, auch in unserem Berufsalltag.
Gab es denn auch Leute, die sich da so ein bisschen auch auf den Schlips getreten fühlten? Weil es wirkt jetzt ja so, dass alle irgendwie gegen Gaffer sind, dann aber vielleicht alle auch potenzielle Gaffer sind.
Also es gab auch Reaktionen, wo Menschen halt kommentiert haben und gesagt haben, ja, aber es ist doch mein Recht eben zu gucken und es ist eben auch mein Recht, ein Foto zu machen oder einen Film zu machen, weil diese Unfälle oder Rettungseinsätze ja auch in der Öffentlichkeit teilweise passieren und dann ist Gucken ja im Prinzip nicht verboten und ist eben auch mein gutes Recht. Da gab es schon solche Reaktionen. Was wir dann aber auch interessant fanden, war, dass dich dann darauf wieder andere Kommentatoren gemeldet haben, die gesagt haben, ja, okay, gucken ist erstmal in Ordnung, aber sobald man eben Rettungskräfte behindert oder sogar eben wirklich belästigt in dem Moment und auch die Würde des Opfers zum Beispiel verletzt, da ist dann eigentlich Schluss mit gucken.
Sagt Elena Walter, die zusammen mit anderen einen Film über das Gaffen gedreht hat, Schaulustige sei kein Gaffer. Und was das gute Recht zu gaffen angeht, das sie gerade erwähnt hat, das gibt es natürlich so nicht wirklich. Im Gegenteil, erst vor wenigen Jahren wurden die Gesetze verschärft, um besonders Opfer und Hinterbliebene zu schützen. Und auch jetzt noch sind weitere Gesetzesverschärfungen und auch Bußgelderhöhungen in der Diskussion.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wien. Es besteht der dringende Verdacht, dass in der österreichischen Hauptstadt illegale Asia-Teigtaschen aus einer nicht angemeldeten Manufaktur in Umlauf sein könnten. Die Lebensmittelbehörde strebt in diesen Tagen an, die Knödel, die in über 500 Asia-Restaurants der Donaustadt serviert werden, zu finden. Rezeptur und Zutaten sollen auf Ähnlichkeiten mit der sichergestellten illegalen Ware überprüft werden. Die Finanzpolizei hatte die Teigtaschenmanufaktur im Wiener Stadtteil Favoriten vor 3 Tagen ausgehoben. 6 Personen wurden festgenommen, 2 von ihnen versteckten sich beim Eintreffen der Polizei im Schrank. Vor Ort stellten die Beamten laut einer Mitteilung tausende Teigtaschen und große Mehlvorräte sicher. Die Erwischten gaben an, sie hätten die Waren für den Eigenbedarf hergestellt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.